Vortrags Kassette 1050. Sie hören Karl Geier über Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten und also erfüllet das Gesetz des Christus. Weidenau 1954. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
Wir wollen aus Galater 6 den Vers 2 lesen. Einer trage des anderen Lasten und also erfüllet das Gesetz des Christus. Ich lese es nochmal nach Knuch. Traget einander die Bürden oder die Lasten und erfüllet also das Gesetz des Christus. Wir könnten rückwärts hier anfangen und sagen, es gibt ein Gesetz des Christus, wobei ich gleich einschränkend sage, dass hier Gesetz nicht im Sinn von mosaischem Gesetz gemeint ist, sondern das Gesetz gemeint ist im Sinn einer Lebensordnung. Davon ein paar kurze Beispiele nur. Wenn in Römer 8 gesagt ist, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes, dann weiß jeder von uns, diese beiden Gesetze, das Gesetz der Sünde und das Gesetz des Todes, die sind miteinander gekoppelt, denn der Tod ist der Sünde Sold. Und es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Daran sehen wir dieses Gesetzte, dieses Gottbestimmte, diese Ordnung, dass jeder Mensch sterben muss. Das wird ein Gesetz, diese Ordnung wird ein Gesetz genannt. Es gibt eine ganze Reihe von Gesetzen. Wir brauchen ja nur dran zu denken, jeder von uns kennt das Gesetz der Schwerkraft. Er weiß, wenn ich etwas ins Wasser werfe, was schwerer ist als Wasser, zum Beispiel ein Stein, dann sinkt er unter. Und wenn ich etwas ins Wasser werfe, das leichter ist als Wasser, zum Beispiel Holz, dann schwimmt das oben. Da wissen wir etwas von Schwerkraft und wissen etwas von Auftrieb. Das sind alles Ordnungen. So gibt es eine ganze Reihe natürlicher Ordnungen. Es ist schon ein Gesetz, wenn die Mutti dem kleinen Kind sagt, greif nicht an den Ofen, sonst verbrennst du dich. Die Mutter weiß aus Erfahrung, dass man sich da verbrennt und sie macht das Kind darauf aufmerksam. Wenn es keine Ordnung hält, sondern da dran greift, dann muss es halt den Schaden leiden. Und das ist ein ganz schwaches Abbild schon von dem, der Tod ist der Sünde Sold. Der Tod ist die Folge der Sünde. Wenn du sündigst, musst du sterben. Das gilt mal für die Menschheit im Ganzen, für unseren Urvater Adam, von dem aus die Sache sich ja zu uns allen dann verbreitet hat, weil das Sünden- und Todesgift durch alle hindurchgegangen ist. Die Blutvergiftung durch die Schlange ist nun zu allen hindurchgedrungen, ob wir das wollen oder nicht. Deshalb sterben wir auch, selbst wenn wir noch nicht gesündigt haben. Das sagt uns doch Römer 5, auch die, die nicht in der Gleichheit der Übertretung Adams gesündigt haben, die sterben eben doch. Das ist ein Beweis dafür, dass die Blutvergiftung, die damals erfolgte, in ihren Folgen so katastrophal ist, dass wir keinerlei Mittel als Menschen dagegen haben, um das vorläufig für uns, von unserer Seite aus, aufheben zu können. Da muss ein anderer mit reinem Blut kommen, um unser vergiftetes Blut zu entsündigen. Das ist ja gerade etwas von der Bedeutung des Wortes. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, das allein, dieses gesunde Blut, ist in der Lage wieder, unser vergiftetes Blut zu reinigen, damit, weil im Blut die Seele ist, unsere Seele zu reinigen. So gibt es eine ganze Reihe von Gesetzen. Soweit ich davon spreche, auch kurz ein anderes Beispiel. Ich hatte ja angeführt, Römer 8, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christo Jesu hat uns freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. So wie ich das eben von der Blutvergiftung sage, will ich durch ein äußeres Beispiel belegen. Ich sah einmal ein Bild von den Landungsmanövern oder besser gesagt von der Landung, die die Amerikaner seinerzeit an der Nordwestküste Frankreichs durchführten, als sie dort uns in den Rücken fallen wollten, um unsere Armeen zum Rückzug zu zwingen aus Frankreich. Da hatten sie auf ihren großen Transportschiffen unter anderem Panzer. Ja, diese Panzer, die konnten nicht an Land kommen, denn die großen Transportschiffe, die konnten nicht in die Nähe der Küste kommen, aus zwei Gründen. Einmal war dort kein Hafen an dieser flachen Küste und zweitens war die Küste mit Geschützen bestickt von uns aus, sodass sie gar nicht wagen konnten, in die Nähe der Küste mit ihren Schiffen heranzukommen. Da haben sie es einfach so gemacht, die haben 40, 50 Kilometer vor der Küste draus haben diese Schiffe geankert und dann kamen Hubschrauber und haben sich auf das Deck gesenkt und haben so einen ganzen Tank in sich aufgenommen mitsamt der Mannschaft und fingen an und flogen dann darüber und hinter den deutschen Linien wurde der Tank irgendwo dann abgesetzt. Auf diese Art und Weise haben die dann da in ganz kurzer Zeit Hunderte und Tausende von Panzern, von Tanks an die Kiste geworfen. Wäre der Tank gefahren auf dem Schiff, dann wäre er am Rand des Schiffes ins Wasser geplumpst und wäre mit der Mannschaft versackt, weil die Schwerkraft bei ihm so groß war, dass er einfach nicht schwimmen konnte oder nicht an Land zu kommen vermochte. Aber da kam eine andere Kraft, die war größer. Als die Schwerkraft hat ihn genommen, hat ihn darüber gebracht. So gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Ist da ein, oder lassen wir mal die Beschreibung von der Hebung eines U-Bootes. Da haben sie große Tanks, wie wir sie in unseren Tankwagen sehen, aber viel größer, riesige Tanks von riesigen Ausmaßen, die haben sie dahin gebracht und haben sie sich voll Wasser saugen lassen, dann sind die runtergesunken. Dann hat man unter dem, und zwar zu beiden Seiten des U-Boots, dann hat man Ketten unter dem U-Boot durchgemacht. Und dann hat man diese Tanks leer gepumpt. Und als die leer gepumpt waren, dann haben die wie so Kalkstoffen gewirkt, die sind in die Höhe getrieben und haben das ganze U-Boot mit hochgenommen. Damit sie das aber konnten, da mussten sie erst selbst hinunter. So ist bei Christus. Er, wenn er im Himmel geblieben wäre, hätte nicht Fleisch und Blut angenommen wie die Brüder, hätte er uns nie frei machen können. Er musste erst herunter. Er hat sich selbst erniedrigt und hat sich unter die Last gestellt. Und dann, nicht wahr, mit seiner Auferstehungskraft, da hat er uns alle miteinander mit hochgehoben. Ihr seid auferstanden, wenn ihr nun mit Christus auferstanden seid. Das ist eben die Kraft, die wirkt. Dann müssen wir mal sehen, dass solche Gesetze da herrschen. Das sind aber alles Gesetze. Das heißt göttliche Ordnungen. Und nun steht hier, so gibt es ein Gesetz Christi Jesu. Uns interessieren ja jetzt hier nicht physikalische Gesetze oder chemische oder irgend sonst etwas. Uns interessiert hier, wenn wir uns wirklich nach Christi Namen nennen, was ist das Christsein? Wie ist man ein Christ? Wie wirkt sich das Christentum oder das Leben des Christus in uns aus? Und da steht hier, die Lebensordnung des Christus, die könnt ihr auch erfüllen. Die sollt ihr auch erfüllen. Und also erfüllt das Gesetz des Christus, die Lebensordnung des Christus. Nämlich wie also? Indem ihr was tut. Traget einer des anderen Last. Das ist das erste Wörtlein, was vorn steht, tragend. Ich will das einmal ganz langsam sagen, diesen Vers. Dann sehen wir schon. Das ist ein Bibelkurs für eine Woche. Tragend. Meint ihr, dass wir mit dem Tragen in einer Stunde fertig werden würden? Ich will nachher ein paar kleine Kostproben nur davon geben. Und dann werden wir sagen, nicht in einem Jahr werden wir mit dem Tragen fertig. Und dann steht nicht hier, traget miteinander die Last. Einer, traget einer. Da werden wir ganz einzeln gestellt. Denn der Herr Jesus, der sagt ja gar nicht, du musst die Lasten von China tragen und du die von Japan und du die von Australien oder von Neuseeland, sondern der sagt, für dich genügt es, genau wie er sagt, es ist genug, dass an jeder Tag seine eigene Lage habe. Genauso sagt er uns, für dich genügt es, wenn du einmal probierst, die Last von wie vielen zu tragen. Die Last von dem einen, von deinem Nächsten, der neben dir steht. Nicht liebe die Welt, das kann Gott, also hat Gott die Welt geliebt. Aber von uns, liebe deinen Nächsten, nicht die Nächsten der anderen, liebe deinem Nächsten. Du hast schon genug zu tun, wenn du nur die Last des Lebens von einem einzigen Menschen tragen willst. Beweis dafür, Einfachster Beweis die Ehe. Da hat man an einem zu tragen, da hat an mir zu tragen, ich an ihm. Und da reicht diese Last nicht manchmal. Die ist so, dass bei vielen ein oder beide Teile darunter zusammenklappen, weil sie nicht vermögen, nur die Last eines Einzigen zu tragen. Der Herr mutet uns doch in unserer kleinen Kraft nicht zu, dass wir sagen, ich bin der Atlas, ich nehme jetzt die Weltkugel auf meine Schultern. Also hat Gott die Welt geliebt, der kann das Ganze lieben. Ja, warum denn? Ja, Gott ist doch so groß und wir sind doch so klein. Und weil wir nur so klein sind, und dann sagt er, es geht alles proportional, das heißt den Verhältnissen entsprechend. Wer nur ein Kilo tragen kann, der kriegt keinen Zentner auf. Wir muten unseren kleinen Kindern auch nicht zu, wenn so ein Kind 2 Jahre alt ist, dann sagen wir nicht, du gehst jetzt mal in den Keller, nimmst mal 2 Fieder Kohlen und holst dir auf. Das kann das kleine Kind nicht. Wir sagen dem auch nicht, du musst einen Zentner Kartoffel tragen oder was. Immer angepasst dem. Und deshalb sagt er, ihr habt gerade genug zu tun, wenn sich einer bemüht, mal eine die Last von einem Einzigen zu tragen. Ich will ein kurzes Beispiel anführen. Wir hatten einen Bruder, der hat von Geburt an verkrüppelte Hände. Dem fehlen an sämtlichen Fingern beider Hände, fehlt ihm das vorderste Glied. Der hat also nicht 3 Glieder wie wir, sondern der hat nur 2 Glieder. Und dadurch ist alles bei... Er kann nicht richtig greifen, er kann nie richtig rum, weil die Finger zu kurz sind. Und es ist ihm schwer geworden, eine rechte, passende Arbeit zu finden. Er kann zum Beispiel mit diesen kurzen Fingern nichts machen, was Geschicklichkeit erfordert. Er könnte beispielsweise nicht Schneider sein, weil er nicht nähen könnte. Nun ging er an die Bahn. Es hat ihm jemand dort eine Stelle besorgt und er ging als Stopper an die Bahn, als Streckenarbeiter. Als er dort arbeitete, da passierte einem seiner Kollegen, er war jung verheiratet und hatte gar nichts. Seine Schwiegermutter, eine Witwe, die hat ihm ein Zimmerle zur Verfügung gestellt, mit einem Tisch und einem Bett. Da hat er dann mit seiner jungen Frau drin gewohnt. Das war alles, was sie hatten. Und das Bett und der Tisch gehörten noch nicht mal ihm, sondern der Mutter der Frau. Dann hat er versucht, doch auch mal zu einem eigenen Bett zu kommen. Und dann hat er sich Geld gespart. Man hat ein paar hundert Mark gespart. Dann passiert einem seiner Kollegen das Missgeschick auf der Strecke, dass ihm einer der Presslufthämmer irgendwie beschädigt wird. Nun ist dem das aber zum zweiten Mal passiert. Am ersten Mal hat die Bahn reparieren lassen. Beim zweiten Mal hat die Bahn gesagt, diesmal musst du es reparieren lassen auf deine Kosten. Das hat über 200 Mark gemacht, 240 oder 250 Mark. Dann sagte die Bahn, das musst du bezahlen. Wenn du das nicht bezahlst, bist du fristlos entlassen. Zu diesem, dem das passiert war. Der hatte aber keine 200 und so viel Mark, um das zu bezahlen. Da geht dieser Bruder her, obwohl der andere ein Ungläubiger und später war. Da geht er her und nimmt sein Geld, was er für seine Betten gespart hat oder für sein Bett, das er sich kaufen wollte, und gibt das dem, damit er die 240 oder 50 Mark bezahlen kann für den reparierten Presslufthammer und wird nicht entlassen. Der hat in dem Augenblick das Gesetz des Christus erfüllt. Weil er nicht an sich gedacht hat und an das Bett, das er notwendig hätte haben sollen, sondern weil er an den gedacht hat. An dem Beispiel möchte ich aber zunächst noch gar nicht mal zeigen, nur dass das richtig war, was er gemacht hat, sondern wenn der den Versuch jetzt hätte machen wollen, alle Schulden in der Welt zu bezahlen, hätte er das fertiggebracht. Da hätte er noch nicht mal alle Schulden in seiner Straße bezahlen können. Viel weniger in seinem Städtle dort und noch viel weniger im ganzen Deutschen Reich oder gar in China oder Japan oder sonst wo. Verlangt Gott, dass der die Schulden der Amerikaner und der Japaner oder Chinesen bezahlt? Gar nicht. Gott hat ihm ja nur gesagt, der steht neben dir. Deshalb lebe deinen Nächsten. Der dir in dem Augenblick am nächsten steht, das heißt, der in dem Augenblick deiner Hilfe bedarf. Ihr versteht mich recht, wenn ich in aller Ehrfurcht und Keuschheit sage, die ganze Welt zu lieben, das kann sich nur wer leisten? Gott. Weil er die Kraft hat, denn er trägt das ganze All, auch schon der Christus mit dem gewaltigen Wort seiner Kraft. Der kann das, aber wir haben zu tun, wenn einer des anderen Last trägt. Mehr wird von uns hier gar nicht verlangt. Und dabei wird von uns noch nicht einmal das verlangt, was Christus von sich verlangt, nämlich, dass er alles dran gibt. Denn das bringt ihr gar nicht fertig, sagt er. Da könnt ihr auch gar nicht mehr existieren. Von uns sagt er nur, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das heißt 50-50. Von ihm, er hat sich völlig selbst entäußert. Das verlangt er von uns gar nicht. Wir sehen, dass der Christus selbst von unserem kleinen Teil noch nicht mal das Ganze hier verlangt, wie wir oft so großspurig sagen. Wir sagen oft, ich habe mich im Ganzen auf den Alltag gelegt, wenn wir ehrlich wären. Und dann müssten wir sagen, ja, wie ist es denn? Da haben wir vielleicht gut gefrühstückt und wissen, nebendran ist einer, der hat eben nicht gut gefrühstückt, weil er nichts hat. Und dabei sagen wir, ich habe mich ganz auf den Alltag gelegt. Das sind oft nur große Worte. Es geht bei uns darum, dass wir auch da nüchtern und bescheiden und ehrlich werden und sagen, der Herr hat von keinem von uns verlangt, dass wir so große Töne reden und hat auch von keinem verlangt, dass wir etwas tun, was wir nicht kennen. Wenn er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann will er sagen, du darfst ruhig die Hälfte für dich behalten. Das seht ihr auch an dem Wort, wer zwei Recke hat, das sagt er nicht, der gebe die alle zwei weg, sondern einen. Der gebe dem einen, der keinen hat. Der Herr verlangt gar keine 100% von uns, weil er weiß, dass wir es nicht kennen. Aber es deshalb, damit wir uns nicht falsch verstehen, können wir an einem Apostel Paulus oder an anderen sehen, dass sie in einer Ganzhingabe ihr Leben nicht liebten bis zum Tod und dass sie bereit waren, alles hinzugeben, auch das Leben. Diese innere Bereitschaft darf da sein, aber der Herr, der sagt nicht, mach das so und so. Nun, wenn wir vom Tragen reden würden, wir wollen nachher ein paar Beispiele hören, dann werden wir sehen, wie weit das geht. Und dann einer, und dann des anderen, wer ist der andere? Ihr wisst ja die berühmte Frage, liebe dein Nächsten wie dich selbst, Frage, wer ist nun mein Nächster? Und dann Last, was ist denn Last? Das Beispiel, das ich gesagt habe, das hinkt schon insofern, als man daran den Eindruck gewinnen könnte, dass Lasten eben nur so Sachen sind wie Geldverlegenheit oder so etwas. Wir wissen aber, das Schwerste in dieser Welt ist enttäuschte Liebe. Und die Welt ist an nichts kränker als an Sehnsucht nach Liebe. Darauf sind wir angelegt. Und deshalb, ich darf vorausnehmen, eins sagen, deshalb seid nicht schuldig einander, als nur was? Als einander zu lieben. Das ist unsere größte Schuld in unserem Leben. Davon nachher auch noch ein paar Worte. Also traget einer des anderen Lasten. Und dann, was sind Lasten? Und also, das heißt auf diese Weise, das ist die gottgesetzte Weise, erfüllet. Nicht nur fangt an, sondern erfüllt das Gesetz des Christus, die Lebensordnung des Christus. Das sind 7 Punkte. Von diesen 7 Punkten, da würden wir nicht bei einem, auch nur in einer Stunde fertig werden. Aber nun zurück. Wenn wir wissen wollen, was Gesetz des Christus ist, Lebensordnung des Christus, dann hat es ja auch wieder keinen Zweck, dass wir anfangen bei uns und sagen, also, ich weiß, ihr wisst ja, wie es dann gleich geht, wir müssen viel mehr als bisher und dann stehen wir schon wieder unter dem Gesetz von Sinai anstatt unter dem Gesetz des Geistes, das uns dann einfach leidet und treibt. Deshalb müssen wir uns da sehr hüten dabei. Lebensordnung des Christus, die zu erkennen, ist es notwendig, dass wir zunächst einmal ihn anschauen. Da wollen wir zunächst zwei, drei Verse uns ansehen, in denen von ihm etwas geredet ist. Ich weise zunächst auf Psalm 68, Vers 19 hin. Da steht das Wort: Gepriesen sei der Herr, oder gepriesen sei Jehova. Dann kommt das gewaltig schöne Wort: Tag für Tag trägt er unsere Last. Hast du es gerade aufgeschlagen?
Ja.
Sei so freundlich, lies gerade noch einmal den ganzen Vers.
Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unsere Rettung, ja. Seela.
Das heißt ja auch, jedes Wort, jeder dieser drei Teile ist ja eine Bibelstunde wert. Gepriesen sei der Herr. Über diesen Lobpreis Gottes, den wir auch im Epheserbrief haben, mit demselben Wort, der eigentlich, das Wort heißt, eigentlich nach dem griechischen Grundtext, gesegnet. Gesegnet sei der Gott und Vater, es steht dort, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in himmlischen Erden. Epheser 1, Vers 3. Aber das Wort gepriesen sei, ist das gleiche Wort wie der uns gesegnet hat. Deshalb müssen wir konsequent übersetzen. Noch übersetzt auch so. Gesegnet sei der uns gesegnet hat. Nicht wahr? Da steht beides mal das gleiche Wort. Deshalb hier. Gesegnet sei der Herr. Warum sei er gesegnet? Tag für Tag trägt er unsere Last. Und dann der dritte Teil. Gott ist unsere Rettung. Wie oft sagen Menschen in einer schweren Situation, das war meine Rettung. Und so steht hier, unsere Rettung ist wer? Gott. Als ich vorhin von dem U-Boot sagte, das U-Boot müsste sagen, die Tanks da, die waren meine Rettung. Oder ich habe euch mal erzählt, wie einem unserer Brüder der Sohn abgestürzt ist in einen alten Bergwerksschacht. Und ein anderer, der wurde da hinuntergelassen an langen Seilen und hat den da drunten dann eingepackt, der da drunten mit zerschmetterten Gliedern bewusstlos lag. Man hat ihn da in die Höhe gezogen. Wenn der nicht hinabgestiegen wäre, wäre der andere nie heraufgekommen. Gott ist unsere Rettung. Und der junge Mensch, der damals 14 Jahre alt war, mit zerschmetterten Gliedern da unten lag, der musste nachher sagen, der 18-Jährige da, der da runtergestiegen ist, hat sich da runtergelassen, der war meine Rettung, sonst wäre ich da drunten eben liegen geblieben und wäre umgekommen. Gott ist unsere Rettung. Und deshalb, weil er unsere Rettung ist, da sei er auch gepriesen. Aber er hat uns nicht nur einmal gerettet, sondern hier steht, genau wie in Römer 8, 34 lest, dass der Christus sich wie oft für uns verwendet. Ihr wisst, dass er für uns, der sich für uns verwendet, dass er unausgesetzt Nacht und Tag das tut. Und hat nicht Paulus in Ephesus das auch getan? Wenn ihr Apostelgeschichte 20 lest, wie er die Ältesten von Milet herüberkommen lässt, von Ephesus nach Milet, und sagt ihnen, ihr wisst, wie ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden Einzelnen von euch mit Gebet und Tränen zu ermahnen. 3 Jahre war er in Ephesus. Er war nochmal ein halbes Jahr da, einen ganzen 3,5 Jahre hat er dazu gebracht. Aber wie ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden Einzelnen von euch mit Gebet und Tränen zu ermahnen. Da steht auch einen jeden Einzelnen. Und wenn ihr in Kolosser 1 lest, einen jeden Einzelnen vollkommen in Christo darzustellen. Da werden dir wieder das Wort einzeln. Und wenn ihr in Epheser 4 lest, verziehen jedem Einzelnen von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Das bedeutet aber, dass es in der Seelsorge von Mann zu Mann und in der Begabung Gottes gegenüber seinem Geschöpf immer nur Einzelseelsorge gibt oder dass es immer nur Originalarbeit gibt. Das heißt, dass Gott nicht sagt, jetzt, das ist die große Klischeefabrik, da wird jetzt einer gemacht wie der andere, oder da werden lauter Bleisoldaten gegossen, einer wie der andere. Gott ist es sich selbst schuldig, dass er die ungeheure Fülle seiner Gedanken und Ideen, deiner Gedanken ist eine große Summe, sagt der Psalmist, dass er die ungeheure Fülle seiner Gotteskraft und Gottesweisheit, seiner Gottesideen und seines Geistes und seiner Gedanken, dass er diese ungeheure Fülle auch in die Tat umsetzt. Und deshalb ist jeder Mensch ein Originalgeschöpf Gottes und deshalb kann man auch in der Seelsorge nicht alles über einen Leiste schlagen. Es ist Torheit, wenn einer kommt und will Seelsorge treiben und er kommt und fragt, wie macht man das? Das ist doch, wenn ich irgendwo hingehe, wo eine Frau unter einer unglücklichen Ehe leidet, etwas anderes sagen muss, als da, wenn ich bei einer Verlobung irgendetwas zu sagen habe, bei einem Verlobungsfest. Es ist doch klar, dass da alles miteinander ganz persönlich und originell sein muss. Und da gibt es nur eins, welche der Geist Gottes leitet. Die sind Söhne Gottes, dass wir dann unter Geistesleitung stehen und dass wir das dann auch erfüllen. Aber zurück zu unseren Worten. Einzeln, jedem Einzelnen, da steht an all diesen Orten immer das Wörtlein einzeln dabei, was sogar verdoppelt. Jedem Einzelnen von uns ist die Gnade gegeben. Und wie ich jeden Einzelnen mit Gebet und Tränen ermahnte. Und dass wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Aber verschiedentlich sind die beiden Worte direkt nebeneinander gestellt und somit der Ausdruck gehäuft. Aber zurück hierhin. Tag für Tag trägt er unsere Last. Meint ihr, wir hätten uns schon je einmal Rechenschaft gegeben, was das ist, dass der Christus Tag für Tag unsere Last trägt? Meint ihr, wir wissen, was er nur an einem Einzelnen von uns zu tragen hat? Ich will ein paar andere Worte dazu sagen. Aus Hebräer 1, Vers 3 geht hervor, dass er das ganze All trägt mit dem gewaltigen Wort seiner Kraft. Er trägt alle Dinge, da steht im Grundtext Tatanda, er trägt das All mit dem gewaltigen Wort seiner Kraft. Können wir uns eine Vorstellung machen, was das heißt? Der Christus trägt das All. Das bedeutet doch mindestens zunächst einmal, dass er dafür sorgt, dass da die Milliarden von Welten, die er da geschaffen hat durch sein Allmachtswort, dass die da droben in ihren Bahnen und Ordnungen bleiben, dass die da nicht da droben so durcheinander schwirren und alle Augenblick eins ans andere rennt oder irgend sonst etwas, dass es dauernd Katastrophen gibt. Außerdem, wenn er auf dieser Erde Menschen setzt und Tiere und die jungen Raben schreien um Futter und die jungen Löwen brüllen um ihr Futter zu ihm. Ja, was muss er denn da machen? Da musste er doch mindestens dafür sorgen, dass diese Erde, bevor es Tiere gab, Pflanzen bekam. Und deshalb hat er auch die Pflanzen am dritten Tag ins Dasein gerufen und die Tiere am fünften, nicht wahr? Müssen wir außerdem auch sehen, wenn er Menschen dahinsetzt auf dieser Erde, dass solange die Erde steht, was nicht aufhört. Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht, vor allem aber auch Saat und Ernte. Wenn es nur eine Ernte mal nicht gegeben hätte im Verlauf der Jahrtausende, dann wäre die ganze Menschheit verhungert, dann hätte man nämlich noch nicht einmal von einem Land ins andere Nahrung schicken können. Ein Ausgleich wäre ganz unmöglich gewesen. Wenn er nur eine einzige Ernte im Lauf der Jahrtausende ausgelesen hätte. Wisst ihr, wenn man so ein Wort von dem Apostel Paulus liest, der ja ein Abbild von dem Christus ist, und der Apostel Paulus sagt, außer dem und dem und dem und dem, was mir alles da widerfahren ist, dazu auch noch die Sorge für die Gemeinden, das sagt, wenn ich dann mit all dem fertig bin, was mich da zu Boden trägt, dann fängt erst was an. Dann fängt die Sorge für die Gemeinden an, zu all dem hinzu. Da gibt er uns so ein Bild davon, was ein liebendes Herz auf sich hat, das nicht sich selbst sucht. Ihr dürft versichert sein, ich habe manches Mal zu meiner Frau gesagt, weißt du Mutter, wenn ich nur an mich denken würde, da gäbe es ein einfaches Mittel. Da würde ich jetzt hier alles liegen lassen, da gingen wir darauf, da würden wir uns da oben auf der Filter für 50, 60, 70 Mark eine Wohnung mieten. Zwei Zimmer und Küche, fertig. Dann würde ich morgens meinen Artikel schreiben oder was, mittags irgendwie spazieren, ich würde mich um nichts kümmern. Ihr versteht, warum ich das sage. Wenn man aber morgens im Bett liegt und es kommt schon jemand und sitzt ans Bett hin und hat ein Herz voll Not und voll Leid und voll Last. Es ist mir einmal vorgekommen, da hat der Arzt verboten, wir waren damals noch in Karlsruhe und ich lag 5 Monate mit Venenentzündung und Thrombose, hatte 3-mal Herzembolie in der Zeit, dass der Arzt verbot und sagt meiner Frau, sie waren Krankenschwester, ich lege Ihnen unseren Bruder aufs Herz, es darf niemand zu ihm. Darf niemand mit ihm reden. Er darf sich nicht bewegen. Er darf das Bett nicht verlassen. Er hat mir extra anbefohlen, damit die Thrombose da nicht sich löst und ins Herz geht. Ich darf noch nicht mal einen Arm bewegen. Ich durfte nicht selbst essen oder sonst was. Ich musste mich füttern lassen wie ein kleines Kind. Und dann kam samstags jemand an die Tiere und wollte mich sprechen. Ich wusste es nicht, dass meine Frau an der Tiere war. Sagte sie, der Arzt hat verboten, mein Mann darf mit niemand reden. Er ist schwer krank. Als sie dann reinkam und mir sagte, es war jemand da und wollte ich sprechen, aber ich habe es weggeschickt, du weißt doch, der Dr. Franke hat es verboten. Und dann sagte ich, ja, ist er doch bestellt für nächste Woche. Und er hat gesagt, soll die nächste Woche mal kommen. Ja, der war nicht von hier, war von auswärts. Ja, in dem Augenblick habe ich einen Schweißausbruch gekriegt. Weil von auswärts jemand gekommen ist, und wurde an der Tiere abgewiesen. Da habe ich mich dermaßen aufgeregt, dass meine Frau sagt, wenn dich so aufregst, dann will ich. Dann habe ich auch keinen Mut mehr, jemand abzuweisen. Und das Erlebnis war vielleicht notwendig, denn montags morgens um 7:30 hat es geschellt. Meine Frau kommt an mein Bett und sagt, draußen steht jemand, möchte sprechen, das ist von auswärts. Sag ich, fürs rein, sag ich. Meine Frau hat mich geweckt, ich lag noch im Schlaf. Sagst, ich hätte halt mich noch nicht mal waschen können und ich habe ja natürlich auch noch keinen Kaffee genommen oder was. Dann kommt das Betreffende rein. Eine Stunde nachdem es um 8:30 wegging, denke ich, jetzt kann ich eine Tasse Kaffee trinken. Da sagt meine Frau, draußen stehen 2 Frauen, die eine davon war in der Irrenanstalt und ihre Schwester sagt, sie sei besessen, die sind von auswärts von da und da gekommen. Wollen die sprechen? Da habe ich wieder ungewaschen und ohne Frühstück die 2 Frauen empfangen, als am Bett. Um 9:30 ging die 5. Partie. Da waren von 7:30 bis um 9:30 5 Partien gekommen. Tja. Und der Arzt hat gesagt, ich darf mit niemand reden. Dann waren 5 Partien da. Ich sage das aus dem Grund, damit ihr seht, was wollt ihr denn machen, wenn ihr die Lasten aufgelegt bekommt. Da kannst du entweder abschütteln. Ihr versteht aber, dass ich dann zu meiner Frau sage, manchmal möchte man dann durchgehen und möchte wünschen, man wäre da oben irgendwo auf dem Berg und hätte so ein kleines Häusle oder 2 oder 3 Zimmerwohnung und hätte mal seine Ruhe. Aber das nur nebenher. Was ist es mit dem Herrn? Wenn er das ganze All trägt mit dem gewaltigen Wort seiner Kraft, das ganze All. Wer von uns kann sich nur einen Begriff davon machen, was es mit unserem Stäublein Erde ist? Mit 2500 oder 2600 Millionen Menschen, also 2,5 Milliarden, mit ungezählten Milliarden von Tieren aller Art in der Luft und auf dem Land und im Wasser. Und dann mit der Regelung der Jahreszeiten und all dem. Was wäre es für uns, wenn wir nur die Last der Erde tragen sollten? Und doch will unser Gott und Vater dich und mich dahin bringen. Wenn es offenbar werden wird, was wir sein werden, sollen wir einmal ihm gleich sein. Und sollen vollkommen sein wie der Vater im Himmel. Und der Herr Jesus hat gesagt, ich mache extra darauf aufmerksam, nicht wahr? Da kann man unter den Tisch fallen, wenn man so etwas hört. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird größer tun als diese, weil ich zum Vater gehe. Das bedeutet, die Welt wird später mal noch ganz vergrößert. In ganz anderen Ausmaßen erscheint da alles. Und alles heute ist nur Laboratoriumsversuch. Ist doch nur Vorversuch, dass die Fabrikation losgehen kann. Was haben wir von Gott? Eine Vorstellung. Wenn einmal der Mehrung des Lebens kein Ende sein wird, ich sage immer, ich bin so froh über eine einfache Tatsache, dass nämlich die Welt nicht mit Bretterzucken nahend ist, das heißt, dass nicht ringsum ein Zaun ist, dann heißt hier ist Schluss, sondern dass für uns später in allen kommenden Äonen jede Möglichkeit bleibt zur Entfaltung. Was in dir und mir lebt, an innerem Drang zu schöpferischer Gestaltung, das wird Gott in einem Ausmaß erfüllen, dass jede Fantasie, die du und ich heute davon haben, gar nichts ist, denn was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet, denen, die ihn lieben. Da können unsere sogenannten Pläne und Ideen noch so hoch fliegen. Die sind nichts als armselige Stümperei gegenüber dem, was Gott mit uns machen will. Aber damit wir das kennen, da müssen wir doch mindestens wo geübt werden. An dem Plätzle, an dem wir stehen. Und wisst ihr, dann ist das Gegenteil davon eben doch das. Es ist über die Maßen traurig, dass wir heute, die wir später Millionen tragen sollen, noch nicht unser Kilo tragen, nicht wahr? Ja, tragen einer des anderen Last. Und wie wichtig wäre es doch, dass wir in der Praxis lebensmäßig hier hineingestaltet werden in das, was später einmal sein soll. Es hat doch keinen Wert, dass wir auch nur große Täne reden von dem, was einmal sein soll. Und heute können wir noch nicht mal die kleinen Täne spielen, zu denen wir aufgefordert werden. Da bringt einer noch nicht sein einziges Instrumentlein oder seinen einzigen Ton, den er im Orchester Gottes spielen soll, da richtig zu Gehör. Er trägt das All mit dem gewaltigen Wort seiner Kraft. Ich habe vorhin am Anfang gesagt, dass allein das Wort tragen uns nicht nur eine Stunde beschäftigen würde, sondern dass das Wort tragen uns wer weiß wie lange beschäftigen würde. Ihr seht daran, was da drin liegt. Und nun, ich will noch ein paar so Worte sagen von ihm. Ihr braucht doch an so ein gewaltiges Kapitel wie Jesaja 53 zu denken. Das fängt an, vier war. Er trug. Was denn? Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Dass er sie auf sich geladen hat, beweist, es hat ihm niemand befohlen. Sondern es war seine Gnade nach 2. Korinther 8, 9. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er da erreicht war, arm war, um unseretwillen, damit wir durch seine Gnade reich werden. Darin liegt doch auch die ganze Wegführung während seines Erdenlebens. Ihr könnt verstehen, es ging mir heute früh gerade mal so durch den Sinn, was von dem Herrn geschrieben steht. Und dann fiel mir eins auf, dass zum Beispiel nie von ihm geschrieben steht, dass er gelacht hätte. Dass er ein Loblied gesungen hat und ging mit seinen Jüngern dann nach dem Mahl des Herrn an den Elberg. Das wird gesagt von ihm, und ich will deinem Namen Lob singen inmitten der Brüder, dass er in den zukünftigen Äonen mit uns singen wird. Das steht auch geschrieben. Aber wenn die Welt ein Sprichwort hat, das heißt, am Lachen erkennt man die Narren. Ihr versteht, dass das nichts mit Fröhlichkeit zu tun hat, mit echter Fröhlichkeit. Denn wenn man schon die Feuerwehrkapelle braucht, bis man überhaupt in Stimmung kommt, dann beweist das, dass das nichts Gewachsenes ist. Wenn einer schon wer weiß was braucht, damit er überhaupt mal, ich hätte fast gesagt, das Gesicht zu einem Grinsen verziehen kann, wie die Welt heute, wenn sie eine Mark Eintrittsgeld bezahlt und es gefällt ihr nicht, dann verziehen sie den Mund und dann war das nichts. Die wollen für ihr Geld wenigstens amüsiert sein. Ihr könnt aber verstehen, wenn ich als Beispiel jetzt auch ein persönliches anführe. Meint ihr, wenn ich meinethalben am Fasnacht irgendwo durch eine Straße gehe und sehe diese verzerrten Fratzen, ich könnte lachen, wenn ich daran denke, dass meine beiden hoffnungsvollen Jungen in Russland verloren gingen. Dann widert mich das an. Und wenn der Herr Jesus hier auf dieser Erde war und er sieht die Not und er ist bereit, da zu tragen und die Last auf sich zu nehmen, und dann muten ihm seine Jünger gewissermaßen zu, ach, jetzt geht ja bald ein mystisches Leben an, denn wir ziehen ja jetzt nach Jerusalem und dann machen wir dich zum König und dann, ihr wisst ja, haben sie angefangen, Hosianna zu schreien. Und nachher, dann geht's herrlich und in Freuden und nachher geht's nur noch um die Platzverteilung. Ist nicht die Mutter der Söhne Zebedei gekommen und hat gesagt, lass dann den einen zu deiner Rechten, den anderen zu deiner Linken sitzen. In ausgerechnet wo es heißt, von da an fing er an, ihnen zu sagen, dass er hinaufgehen müssen nach Jerusalem und da selbst viel leiden vor den hohen Priestern, Ältesten und gekreuzigt werden und so weiter. Ausgerechnet der nächste Vers heißt, auf dem Wege aber stritten sich seine Jünger, wer von ihnen der Größte im Reich Gottes wäre. Wenn der Herr über diese Erde geht und sieht die ungeheure Last, er sieht die ungeordneten Verhältnisse, er sieht die Sünden, er sieht die Schuld der Welt, die zum Himmel schreit, er sieht die Not des Vaterherzens, das Erbarmen mit dieser ganzen Menschheit sich abmüht, denn allzu hat Gott die Welt geliebt, dass er den eingeborenen Sohn gab. Das ist doch mindestens eine Situation viel schlimmer, wie wenn ein Vater einen Arzt ruft zu seinem todkranken Kind und sagt, Herr Doktor, sehen Sie, ob Sie unser Kind noch retten können, tun Sie alles, was Sie können. Ja, meint ihr, dass der Vater dabei dann lacht? Das ist uns undenkbar. In der Situation stand der Herr und deshalb steht von ihm nie geschrieben, dass er auf Erden gelacht hat. Aber er war das Lachen und die Wonne des Vaters. Da seht ihr, dass Gott in heiliger Freude einmal da droben über den Sohn sich freuen konnte. Deshalb ist auch der Sohn Abrahams mit dem Namen Isaak, das heißt Lachen, bezeichnet worden. Er ist die Freude, die Wonne, wie Christus Schoßkind war bei dem Vater vor Grundlegung der Welt, so ist hier das Abbild der Sohnschaft der Isaak, die Freude und die Wonne der Sarah und des Abraham gewesen und wurde mit dem Namen Isaak Lachen oder Freude oder Wonne bezeichnet. Alles an seinem Platz. Aber als es darum ging, eine todkranke Welt gesund zu machen, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Als es von ihm hieß, vier war, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen, da benahm er sich so, wie man sich am Sterbebett oder Krankenbett eines Todkranken benimmt. Das heißt, mit jener Würde, die dahin gehört, und ihr wisst, im Angesicht des Todes, da befällt selbst den sonst leichtsinnigen Weltmenschen etwas, doch von der erhabenen Würde auch des Todes. Wenn die Leute in einem Leichenzug gehen, dann sind sie in der Regel still. Da ahnen sie leider erst im Angesicht und oder Anblick des offenen Grabes doch etwas von der ganz erhabenen Tragik unseres menschlichen Daseins und Lebens. Und da fangen sie endlich an, ein klein bisschen sich würdig zu benehmen. Aber bei dir und mir, da soll das anders sein. Wandelt würdig der Berufung, wandelt würdig das Evangelium, wandelt würdig des Herrn, wandelt würdig des Gottes, der euch berufen hat zu seiner eigenen Herrlichkeit. Dass sich eben ein Hans Wurst auf der Straße oder ein Zigeuner anders benimmt, als meinethalben die Königin Elisabeth von England am Tag ihrer Krönung, das können wir verstehen. Aber was hätte ihr englisches Volk gesagt, wenn die sich an dem Tag ihrer Krönung auch würdelos benommen hätte, wie so ein Hanswurst? Das können wir uns einfach nicht denken. Und meint ihr nicht, dass wir mit demselben Recht, wie der Herr sagte, mehr denn Salomo ist hier? Was konnte er von sich sagen? Dass wir im Blick auf unsere himmlische Berufung sagen, der, der uns zu Königen und Priestern gemacht hat, seinem guten Vater, der hat uns doch mehr gemacht wie zu Königen über England. Wir sind doch nicht Englands Könige, sondern Gottes Könige. Und meint ihr nicht, dass wir uns dann mindestens so würdevoll zu benehmen haben, wie die Königin Elisabeth von England auch? Ich denke, dass unsere Würde eine größere ist und dass wir deshalb an uns etwas davon merken sollen. Ich habe manches Mal in den letzten Jahren gesagt, die Würdelosigkeit unter den Kindern Gottes trägt mich mehr als ihre Sünden. Der Herr möge uns auch in der Beziehung etwas davon schenken, dass wir es lernen, diese Last auf uns zu nehmen und zu tragen und dann etwas von dem Gesetz des Christus darzustellen. Für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Und dann stehen dort Worte, dieses Kapitel ist ja auch ein Kapitel, das uns Wochen und Monate beschäftigen müsste. Ich will den Schlussvers zunächst sagen, Vers 12, das war Jesaja 53, Vers 4, ich will den Vers 12 sagen. Er aber hat die Sünden Fehler getragen. Dieser ganze Abschnitt, der fängt damit an, für war er Druch, und hört auf damit, er aber hat getragen, nicht wahr? Damit fängt der Abschnitt an und hört auf. Und ihr müsst zugeben, unter den ganzen Kapiteln des Alten Testamentes ist das nicht nur eines der bekanntesten, sondern eines der uns nahegehendsten, der unmittelbarsten, dieses Kapitel Jesaja 53. Da steht eine ganze Reihe von Dingen drin, die bei dem Tragen der Lasten von größter Wichtigkeit sind. Da könnte ein Psychologe mehr lernen, wie wenn er 10 Semester Psychologie studiert. Ich will wenige Worte sagen. Was nützt uns unsere ganze Psychologie, wenn da zum Beispiel ein Mensch ist, sah zufällig gestern in der Zeitung ein Bild von einem der japanischen Fischer, die da noch in den Aschenreichen der Atombombe, der Wasserstoffbombe gekommen sind und sind verbrannt. Und dann sieht das ganze Gesicht da auf der Seite aus, nicht wahr, wie wenn ihm da eben Phosphor drauf getroffen wäre oder sonst was. Das ist alles, da ist die Haut weg und da ist alles das Rote. Rohe Fleisch. So sah ich aus den Bombennächten in Darmstadt oder sonst wo, wie viele Menschen, die auf diese Art und Weise die ganze Schönheit ihres Menschenantlitzes verloren haben. Die fühlen sich jetzt nun dauernd zurückgesetzt. Das können wir uns doch vorstellen, dass so ein junges Mädchen, das nun so ein verbranntes Gesicht hat, sagt: Mich will keiner mehr. Welche Komplexe sich da bilden, wenn man so etwas dann sichtbar damit herumträgt, das können wir uns kaum vorstellen. Und wie ist es denn dann mit unserem Tragen? Da steht von ihm aber geschrieben, dass er, der von seinem Vater her als der einzig Sinnlose, der Schönste unter den Menschenkindern war, von dem wir singen, schönster Herr Jesu, aber auf der anderen Seite, dort, als er das alles auf sich nahm, da war er der Allerverachtetste. Er hatte keine Gestalt, noch schöne, sodass wir seine begehrt hätten. Da haben wir unser Antlitz von ihm weggewandt, nicht wahr? Wir haben ihn überhaupt nicht mehr angeguckt, steht dort. Der Schönste war der Hässlichste geworden. Er, der von Hause aus der Schönste war, der hat all das auf sich genommen, denn als er unsere Sünden trug und unsere Krankheiten, da hat er die Narben der ganzen Welt auch auf sich genommen. Die Folge davon ist die, er kann Mitleid haben mit unseren Schwachheiten. Warum kann er das? Er wurde versucht in allem, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Er hat nie Ja gesagt zur Sünde, aber gelitten, getragen hat er alles. Die Folge davon ist die, wenn zu ihm eins kommt und will sich beklagen, es hätte Narben, da braucht der Herr ihm nur was einmal zu tun. Da braucht er ihm einmal sein Antlitz zu zeigen, als er so entstellt war. Wie heißt es in dem Lied, O Haupt voll Blut und Wunden? Wer hat dein Angesicht, dem sonst kein Antlitz gleichet, so schändlich zugerichtet? Da ist etwas drin von dem, er hatte keine Gestalt noch schöner, dass wir seine begehrt hätten. Wenn einmal eins meint, es wäre noch so hässlich, dann kann ihm der Herr sagen, du hast immer noch das und das und das an Schönheit. Aber schau mich an, so war ich. Ich hatte überhaupt keine Schöne mehr. Dass er der Allerärmste war, der Unschönste, der Hässlichste, der ohne Gestalt und Schöne, und dass er das geworden ist aus Liebe, damit später einmal keiner mit seinen Minderwertigkeitskomplexen noch ein paar Ewigkeiten lang herumläuft, kann sagen, ich war mal der Allerhässlichste. Nein. Was wird der Herr sagen können? Der Hässlichste war ich. So hat er sich darunter gestellt. Ich habe eine Frage dazu. Wir, die wir das Gesetz des Christus erfüllen sollen und wollen, meint ihr, dass wir uns einen Begriff machen davon, was der Herr in Wirklichkeit getragen hat? Vorhin fing ich an damit, dass er das ganze All trägt mit dem gewaltigen Wort seiner Kraft und macht darauf aufmerksam, was das bedeutet. Das Gewicht der ungeheuren Milliarden von Kubikkilometern oder Kubikmeilen allein von Stoff zu tragen und das alles rein physisch mit seiner Kraft in der Ordnung und Schwebe zu halten, damit die ganze Welt ein Kosmos, ein geordnetes ist. Kosmos ist das Geordnete oder der Schmuck, dass das alles wirklich ein Schmuckkästlein ist und in seiner ganzen himmlischen Ordnung sich vollzieht, oder wie gelte im Faust sagt, nach großen, ehernen, ewigen Gesetzen alles abläuft, dann machen wir uns kein Bild davon. Und dann sagt er, wenn ich das tue, ich habe extra davon hingestellt, was er trug. Ich könnte noch ein paar Sachen sagen, was er trug. Was steht denn zum Beispiel in Johannes 5 und in Johannes 19 und so weiter, Vers 5 und anderen Stellen dort? Die Dornenkrone tragend steht dort. Ein paar Verse später steht, sein Kreuz tragend führen sie ihn hinaus zur Schädelstätte, dass er gekreuzigt würde. Da steht, die Dornenkrone tragend, sein Kreuz tragend. Dann braucht ihr den Petri-Brief zu lesen, oder auch Hebräer 9, dass er die Sünden vieler getragen hat. Und dann lest ihr, das auch in 1. Petri 3, da lest ihr, dass er unsere Sünden an seinem Leibe hinaufgetragen hat. Auch das Holz, das hat er getragen. Es ist fast zu armselig und zu läppisch, wenn ich jetzt an der Stelle sagen würde. Aber es steht nirgends geschrieben, dass er meinethalben silberne Manschettenknöpfe oder Broschen oder Vorstecknadeln getragen hätte oder sonst was. Ich sage, es ist fast zu läppisch, dass man das dagegen stellt. Aber ich erinnere einmal daran, was es heißt, er hat getragen. Und wenn ich vorhin am Anfang sagte, dieses er hat getragen, das wird, damit werden wir in einer Stunde nicht fertig. Das könnt ihr glauben, denn da müssen wir jetzt mal was nehmen. Da müssen wir mal unsere Konkordanz nehmen und müssen mal alle Wörter, die da stehen, unter tragen oder unter Last und so weiter nachschlagen und müssen einmal sehen, was dabei herauskommt. Und dann werden wir sehen. Da werdet ihr in wie vielen Wochen in euren Besprechungen am Sonntagvormittag nie damit fertig werden, allein mit diesem Wörtlein getragen. Ich rede aber von seinem Tragen zuerst. Ich darf noch ein Wort aus dem Alten Testament gerade anfügen. Hört mir gerade das Wort aus Psalm 126 ein, Vers 6. Sagt nach der Elberfelder. Er geht hin unter Weinen und treibt edlen Samen zur Aussaat. Er kommt heim mit Jubel und bringt seine Garben. Was hat er denn für einen Samen gesät? Lernen wir nicht, dass er in den Tagen seines Fleisches unter großem Geschrei und Tränen kämpfte? Ihr braucht nur an Gethsemane zu denken. Da war er dabei, den edlen Samen zur Aussaat zu tragen, denn wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt es allein. Römer 13 möchte ich noch lesen. Vers 8 bis 10. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Nicht wird es. Und da geht es ja nicht mehr nur um das Gesetz des Moses, das ist da auch eingeschlossen. Sondern wer das größere Gesetz, das Gesetz des Christus hat und das erfüllt durch die Liebe, der hat damit auch das viel kleinere Gesetz vom Sinai miterfüllt. Deshalb ist das die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Deshalb, wenn die Gemeinschaftsleute manchmal sagen, das Gesetz kann niemand erfüllen, dann ist das unwahr. Denn hier steht, wer liebt, der hat was getan. Der hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, lass dich nicht gelisten. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes. Es rentiert sich, seinen Weg in der Gesinnung Christi Jesu zu gehen. Das rentiert sich. Da hat man zunächst einmal den Höchstertrag an sich, weil die Liebe alles ins göttliche Ewige verwandelt, während der Hass alles ins Gemeine verzerrt. Deshalb, wer hasst, ist ein Selbstmörder, vor allen Dingen ein Selbstmörder seiner Seele. Seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Und indem wir das tun, suchen wir das, was des anderen ist, und warten nicht, müssen wir es unbedingt mal tun müssen, weil es uns vor den Füßen liegt. Wir suchen, was das andere ist. Ich suche, meine Brüder, seid niemand einander etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Und wenn wir dann suchen und tragen, wenn wir einer des anderen Last tragen, dann tun wir was. Dann erfüllen wir auf diese Weise das Gesetz Christi und weisen uns aus als solche, die vom gleichen Leben getrieben werden, vom gleichen Geist geleitet, die gedrängt werden von der Liebe des Christus und die also ganz von innen in der Lebensordnung des Christus stehen. Das möge der Herr uns schenken, dass das eine Lebensordnung bei uns ist. Ein Impuls des Lebens, das gar nicht anders kann. Amen.
Wegen des Alters der Tonbandaufnahme war die Wiedergabe der letzten 3 Minuten des Vortrags nur mit Schwankungen der Lautstärke möglich.